Herzlich willkommen bei den Sustainability Talks, dem Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit an der Zeppelin-Universität.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen bei den Sustainability Talks an der Zeppelin-Universität. Wir sprechen heute wieder über Nachhaltigkeit und ich habe wie immer einen Gast bei mir zu Besuch. Mein Name ist Fabian Sennekamp, ich bin Nachhaltigkeitsmanager an der Zeppelin-Universität und mir gegenüber sitzt ein weiterer Nachhaltigkeitsmanager von der Sparkasse Bodensee, nämlich der Herr Lehmann.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns, schön, dass Sie da sind.
Freue mich, hier zu sein.
Sie sind Senior Nachhaltigkeitsmanager und arbeiten im Vorstandsstab der Sparkasse Bodensee. Und als erstes würde ich mal gerne wissen wollen, wie sind Sie denn zu der Stelle gekommen und was machen Sie da?
Ja, sehr gerne. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Marcel Lehmann. Ich bin 38 Jahre alt und bin seit fast 2 Jahren jetzt bei der Sparkasse Bodensee und seit circa einem Dreivierteljahr Senior Nachhaltigkeitsmanager. Und war davor im Prozess, als Prozessberater im Prozessmanagement. Ich bin selber studierter Soziologe und habe mich bisher immer mit Themen wie Prozessmanagement, Unternehmensentwicklung, Prozessentwicklung, aber auch allgemeinen Veränderungsprozessen beschäftigt. Und so war es für mich tatsächlich eine Ehre, als die Möglichkeit gegeben war, ins Thema Nachhaltigkeitsmanagement den Fuß zu setzen und dafür seit einem Dreivierteljahr das Thema bei der Sparkasse Bodensee weiterentwickeln und bearbeiten. Und ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, sehr umgreifend, sehr ganzheitlich betrachtet und geht von den Kernprozessen, also wirklich den einzelnen Bankprodukten, bis hin über das Objektmanagement und das Facility-Management, aber eben auch darüber hinaus mit sehr weiter Wirkung.
Genau, und Sie sind genau der Richtige heute für diese Folge, denn wir wollen heute mal schauen, wie wird denn so eine Bank nachhaltig? Was gibt es da alles zu beachten oder beziehungsweise welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es da vielleicht auch? Was wollen denn die Kunden da vielleicht auch? Und eine Sparkasse ist ja auch nochmal nicht einfach nur irgendeine Bank, sondern hat ja auch nochmal eine besondere Funktion. Das streifen wir dann später vielleicht auch noch. Mhm. Und warum es jetzt die Sparkasse ist neben anderen Banken, hat vielleicht einfach nur da die Bewandtnis, dass es unsere Hausbank ist und die Sparkasse hier vor Ort ja auch verschiedene Institutionen fördert und schon ein ganzes stolzes Alter auch hinter sich hat. Ne? Sie hatten ja jetzt auch gerade eine Jubiläumsfeier.
Ja, genau. Wir als Sparkasse Bodensee feiern gerade so unser 200-jähriges Jubiläum und so kann man natürlich schon den ersten Ansatz zur Nachhaltigkeit setzen. Das Thema Langfristigkeit, aber eben auch weitere nachhaltige Aspekte wie die Förderung der Regionalität, die Förderung der Wirtschaftlichkeit innerhalb der Region, aber eben auch Stabilität in der Region. Das ist eines der Grundaufgaben einer Sparkasse und darüber hinaus aber auch die Förderung des Gemeinwohls. Ich habe ja vorher schon gesagt, Sie haben ja vorher schon erwähnt, dass die Sparkasse Bodensee oder die Sparkassen allgemein nochmal eine besondere Rolle haben in Bezug oder im Vergleich zu den anderen Bankeninstitutionen und Kreditinstituten. Und das eine ist definitiv der Gemeinwohlauftrag, den eine Sparkasse nochmal hat, um die Region zu fördern. Und in diesem Sinne ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit dort im Fokus.
Genau. Und dann ist ja die Frage, jetzt werden immer mehr Banken auch nachhaltig. Das ist ja auch ein längerer Prozess. Sie haben da ein Instrument dafür, den Nachhaltigkeitskompass, der so ein bisschen versucht, auch ein Benchmarking zu machen, also zu vergleichen, welche Sparkasse ist denn besonders nachhaltig? Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen, was wird denn da erhoben und wie hat denn die Sparkasse Bodensee da so im Vergleich abgeschnitten?
Ja, sehr gerne. Wir haben schon seit mehreren Jahren, lassen wir uns immer von einem externen Partner bewerten und sind auch stolz darauf, auch dieses Jahr uns wieder bewerten lassen zu haben und unter den besten 10% der Sparkassen zu gehören. Es sind mittlerweile über 270 Sparkassen, die sich da bewerten lassen und dort sind Themen wie die Strategie und die Steuerung, das Thema Human Resources und der Geschäftsbetrieb, die Kerngeschäfte und aber auch das Thema Kommunikation und darübergehendes Engagement in der Region, welches dort bewertet wird. Und Sie haben, was hatten Sie noch gefragt?
Im Prinzip, Sie haben ja die Frage schon beantwortet. Ja, also Sie stehen da so unter den besten 10%. Also ist ja schon mal sehr, sehr gutes Ergebnis. Und Sie hatten auch schon gestreift, welche verschiedenen Bereiche da abgefragt werden. Also dass es so um betriebliche Belange geht, um Prozessthemen. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, geht es da auch so um Finanzprodukte und was sie sozusagen an nachhaltigen Fonds und so weiter anbieten? Das wäre vielleicht auch noch ein Bereich, ob der mit erfasst ist oder nicht.
Also wir sehen uns vor allen Dingen erstmal auch als Pflicht gegenüber unseren Kunden daran teilzunehmen und jetzt nicht mal nur, dass wir jetzt hier unter die besten 10% gehören, sondern um einfach zu signalisieren, das Thema ist uns als Sparkasse Bodensee auch wichtig. Es geht jetzt nicht nur darum, irgendwelche Regulatorien zu erfüllen, sondern eben auch darüber hinaus unsere Vision auch vorauszutragen und voranzutreiben und als Beispiel für unsere Kunden voranzugehen, einen Beitrag für die Region zu leisten und somit hoffentlich auch viele weitere 100-jährige Jubiläen zu feiern. Und somit haben wir uns als Vision gesetzt, dass wir als das nachhaltige Bankinstitut in der Region auch wahrgenommen werden möchten. Und dazu setzen wir sowohl tatsächlich in unseren Finanzprodukten, aber eben auch, wir haben vorher den Auftrag des Gemeinwohls auch erwähnt, wir fördern sehr viele soziale oder auch nachhaltige Unternehmungen oder Projekte von sozialen Untereinrichtungen, aber auch von sonstigen Unternehmen. Genau.
Genau, da haben Sie quasi die nächste Frage, die ich gehabt hätte, schon so ein bisschen vorweggegriffen, was da so Beispiele sind, wie Sie da aktiv sind. Also das heißt, da gibt es dann auch konkrete Projekte, wie Sie hier verschiedene soziale und ökologische Initiativen fördern. Wie ist es denn von der Seite der Kunden? Also gibt es da auch eine Nachfrage, dass Sie sagen, da haben Sie so eine Resonanz darauf, dass sowas irgendwie auch aktiv von den Kunden eingefordert wird? Oder gibt es da irgendwie wenig Erkenntnisse dazu, dass halt die Kunden vielleicht doch eher irgendwie preissensibel sind oder dass es vielleicht halt einfach so ist, ja gut, man ist irgendwie, Sparkasse liegt nahe, ne? Man war immer bei der Sparkasse oder so. Also gibt es da irgendwelche, haben Sie so ein Gefühl dafür, wie ist da eine Rückkopplung sozusagen zu Ihren Initiativen von Kundenseite aus?
Also ich glaube, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Also in den letzten Umfragen von Privatkunden hat es tatsächlich gezeigt, dass gerade der Wunsch bei jungen Menschen immer mehr wächst, nachhaltige Bankprodukte angeboten zu bekommen, als auch, dass die Bank selber auch ein nachhaltiges Image auch hat in der Region. Das ist das eine. Aber auch unsere kommunalen Partner sowie kommunalnahen Unternehmen, zum Beispiel die Stadtwerke am See oder die Stadtwerke Konstanz, auch die haben ein Interesse, sowie auch manche Firmenkunden, die wünschen sich zunehmend mehr, der zukunftsweisend zu sein. Einmal, dass wir als Bankinstitut das sind, aber eben auch, dass diese Möglichkeiten bekommen. Und somit ist es eben zum einen, dass wir unsere Produkte eben auch diesbezüglich spezifizieren, zum Beispiel durch neue KfW-Förderungen, wie zum Beispiel in der Dachbegrünung. Solaranlagen ist, glaube ich, schon ein sehr bekanntes Thema, aber eben auch Dachbegrünung, Vertikalbegrünung, den kommunalnahe Fördermöglichkeiten über KfW, zum Beispiel den Anschluss an Nah- und Fernwärmenetze und darüber hinaus, aber eben auch mit den Organisationen eben auch in Kontakt, wie die Förderung eben von sozialen Projekten uns auch gelingen kann. So haben wir eben auch die ein oder anderen Nachhaltigkeitsinitiativen. Beispielsweise haben wir für unsere Girokontenbesitzer und Girokonteninhaber, dass eben einen Teil des Betrags oder einen Teil der Gebühr in Nachhaltigkeitsinitiativen in der Region wachsen. So fördern wir beispielsweise Streuobstwiesen, dass die eben erhalten bleiben oder sogar wieder aufgebaut werden. Genau.
Genau, also das heißt, dann haben wir so die Kundensicht schon und so war, Sie haben es ja zu Recht auch gesagt, sowohl privat als auch unternehmens- oder unternehmensähnliche Kunden. Und dann lassen Sie uns mal weitergehen zum Thema Nachhaltigkeit, gehören natürlich auch quasi die Innensicht, ja, Ihre Kolleginnen und Kollegen. Die müssen ja auch mithelfen, dass man eben sagt, gut, man guckt sich als Teil des Prozesses auch die betrieblichen Themen an und da gibt es natürlich auch viele Kleinigkeiten, die man dann beachten muss. Und wie haben Sie denn das Gefühl, so bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Bank, ist es denn auch schon als Thema angekommen? Oder ist es vielleicht noch was, wo man noch dran arbeiten muss? Und naja, das waren jetzt zu viele Fragen auf einmal, damit lassen wir es mal beenden und der Rest kommt danach.
Ja, vielleicht so aus meiner soziologischen Sicht. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist kein neues Thema. Es ist insgesamt auch in der Gesellschaft kein neues Thema, sondern ein immerwährendes, welches sich vielleicht auch gerade so im industriellen Zeitalter und auch der steigenden Wichtigkeit und von wirtschaftlichen Interessen wie Effizienzsteigerung, Profitsteigerung, Schnelllebigkeit immer mehr ein Stück weit aus dem Fokus geraten ist. Und sicherlich ist es auch in einem Bankeninstitut in den letzten 200 Jahren ein Stück weit passiert. Vielleicht aber auch nicht ganz so sehr wie in einem anderen. Das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen, aber ich glaube, gerade nochmal als regionales Bankeninstitut mit diesem Schwerpunkt und dem Fokus der Förderung der Regionalität und auch eben, dass keine Gewinnmaximierung passieren soll, sondern dass die Gewinne eben in die Region auch wieder fließen in Form von sozialen, nachhaltigen Projekten, ist das, glaube ich, ein Thema, wo sie da schon viele Mitarbeiter sensibilisiert sind. Gleichwohl, diese Differenzierung ist auch ein Teil der innerhalb der Sparkasse Bodensee. Und somit ist natürlich das momentane Lernen, dass eine Sparkasse nicht alleine nur durch einen Nachhaltigkeitsmanager und Nachhaltigkeitsmanagement nachhaltig werden kann. Also alleine geht's nicht. Und das ist, glaube ich, der Lerneffekt, den wir in den letzten ein, zwei Jahren schon auch gemacht haben und auch immer noch lernend sind. Es geht vom Controlling über die Kundenberatern, es geht von den Themen Abfallwirtschaft bis hin zum Thema Einkauf, über das Marketing aber auch hinweg. Und ja, da lernen wir einmal bei uns selber anzufangen, einmal erstmal allgemeine regulatorischen Projekte wie eine Wesentlichkeitsanalyse erstmal umzusetzen und anhand dessen dann aber auch durch die Beteiligung aller Fachbereiche zu merken, aha, da haben wir irgendwo ein Thema, da müssen wir nochmal aufpassen zum Thema. Beispielsweise beim Thema Kreditvergabe bei Häusern. Wie ist da das Thema der Bodenversiegelung? Wie gehen wir damit um? Da muss einmal das Controlling natürlich anfangen zu überlegen, wie können wir solche Risiken in Zukunft auch mit in unsere Kalkulation mit einnehmen. Momentan sprechen wir noch nicht von der Bepreisung, aber zumindest erstmal die Risiken greifen, die Risiken messbar machen und darstellen. Und darüber hinaus haben wir auf der externen Seite sicherlich eben aber auch das Thema, dass wir eben Kunden einmal mitnehmen, mit Kunden zusammen erstmal sensibilisieren müssen auch. Und bevor die Mitarbeiter nicht sensibilisiert sind, können wir natürlich auch schlecht die Kunden sensibilisieren, dass jetzt zum Beispiel die Wichtigkeit ist, dass man vielleicht jetzt nicht nochmal ein weiteres Stockwerk oben aufbaut, sondern vielleicht eben stattdessen eher eine Photovoltaikanlage mit Dachbegrünung. Genau.
Genau, also jetzt, um eine Sache noch aufzugreifen, die Sie gerade gesagt haben, also natürlich, ich glaube, in keiner Institution kann ein Nachhaltigkeitsmanager alleine das Ruder rumreißen, ja, das gilt für Universitäten genauso. Und Ihre Kollegin, die Frau Grote-Brinkmann, hat da in dem Nachhaltigkeitsvideo, was Sie auf der Homepage haben, schönen Spruch gesagt, Nachhaltigkeit soll bis in die letzten Ritzen gelebt werden. Fand ich ein ganz schönes Bild, wo sie auch gesagt hat, ja, wir müssen das alle zusammen machen und wir haben ja auch als Motto zusammen nachhaltig, ne? Das finde ich passt ja auch ganz gut, dass Sie eben sagen, die Sparkasse wirkt auch mit weiteren Akteuren in der Region zusammen darauf hin, so wie das Thema Streuobstwiese oder wie, wenn Sie jetzt Unternehmen auch vielleicht beraten. Und Sie hatten schon gesagt, Sie sind auch dann dabei, tatsächlich solche, sagen wir mal, klima- oder nachhaltigkeitsrelevanten Risiken tatsächlich dann auch zu überlegen, wie kann man sowas in einem Risikobericht auch abzubilden. Also das heißt, das ist sowas, was da tatsächlich dann auch auf Sie zukommt, dass man sagt, man muss jetzt auch nicht nur so ein klassisches Kreditrisiko irgendwie ausweisen, sondern man hat also tatsächlich daneben auch Nachhaltigkeitsrisiken, die dann dem Wirtschaftsprüfer zum Beispiel aufgezeigt werden müssen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist schon gewissermaßen richtig. Also zum einen müssen wir, wie jedes Unternehmen auch, natürlich unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen darstellen in Form von einem Bericht, also den eigenen Energieverbrauch, was wir im Bereich der Gebäudesanierung machen, wie wir mit unserem Fuhrpark umgehen. Das ist so dieser eine Part, wo können wir auch nachhaltiger werden, wo können wir auch Energie- und CO2-Ausstoß reduzieren. Aber zum anderen sind eben gerade Finanzinstitute eingehalten und somit auch wir die Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit im Bereich von Branchen, von Unternehmen, aber eben auch regionale. Also wo gibt es eben sehr hohe Wahrscheinlichkeiten von Starkwetterereignissen, wie ist da die Häufung, wie geht man dort mit Versicherungen dann auch um und wie geht man dann auch schlussendlich, das ist der Weg dorthin in jedem Finanzinstitut, wie wir das irgendwann mal vielleicht auch dieses Risiko irgendwann mal bepreist. Das ist derzeit noch nicht der Fall, aber auf diesen Weg gehen wir gerade aufgrund der, ich sag jetzt mal, internationalen, also der europäischen Regulationen, aber auch aufgrund der Bundesnormen, genau.
Genau, da sind wir schon mitten im nächsten Thema, nämlich das Thema Regulierung. Also wir wollen uns da jetzt auch nicht zu sehr in die Details vernehmen, weil ich glaube, es ist sehr technisch und sehr speziell, sowohl auf EU-Ebene, auf der Bundesebene und zum Teil auch noch im Fluss ein bisschen. Da ist was angekündigt, kommt es dann? Wie würden Sie das denn einschätzen? Kommt von der Regulierungsseite tatsächlich auch da so eine gewisse Anforderung an die Bankenwelt, dass die Banken nachhaltiger werden müssen? Und als Anschlussfrage dazu, hilft Ihnen das vielleicht auch für Ihre Arbeit, dass Sie sagen, weil auch sozusagen jetzt alle das über die Regulierung nachweisen müssen, bekommt man dann zum Beispiel die eigene Nachhaltigkeitsanstrengungen vielleicht auch stärker anerkannt als jetzt ein Wettbewerber, der das vielleicht nicht unbedingt macht? Oder dass man sagt, da kann man vielleicht noch mal zusätzliches Geschäft generieren mit einem Nachhaltigkeitsfokus, was dann vielleicht irgendwie einen Vorteil bringt?
Ich setze mal bei dem Punkt an, bringt, also wie groß ist die Regulatorik und der Regulatorikdruckgrad und was bringt es uns auch nochmal und bringt es uns einen Vorteil oder nicht? Die Regulatorik zählt erstmal für alle Bankeninstitute. Jetzt ist natürlich gerade momentan innerhalb auf der europäischen Ebene, aber auch auf Bundesebene gerade ein Entwurf verfasst worden, einmal zur EU-Taxonomie. Das ist quasi die Besteuerung und der Nachweis, wie groß der Anteil von grünen Förderungen und von grünen Krediten eines jedes Bankeninstituts auch nochmal ist und wie groß, ich sage jetzt mal, die Green Asset Ratio in dem Zuge ist. Und da versucht man eher gerade momentan die kleineren Bankeninstitute ein Stück weit zu befreien. Sie hatten einmal nach dem Druck gefragt und der Druck ist auf jeden Fall da. Der ist, glaube ich, auch bei jedem Finanzinstitut momentan da, weil einfach sowohl von der BaFin, also der Bankenaufsicht für Finanzen, als auch von der Bundesregierung, als auch von der europäischen Ebene ganz viele Anforderungen gerade momentan auf Finanzinstitute allgemein auch nochmal einwirken. Da gibt es jetzt momentan gerade viele Erleichterungen. In den letzten Wochen, jetzt Mitte Juli, gab es einige Referentenentwürfe, einmal von der Bundesregierung, dass tatsächlich nur noch Unternehmen über 1000 Mitarbeiter jetzt eine Nachhaltigkeitsberichterstattung von CSRD auch nochmal setzen müssen. Das heißt, es befreit natürlich viele auch diesen Wahnsinn von 1200 Datensätzen da irgendwo auch nochmal abbilden zu müssen. Und gleichzeitig gibt es auf Seiten der europäischen Ebene die EU-Taxonomie, die dabei unterstützen soll, wie viel grüne Anlagenprodukte und wie viel grüne Kredite eben auch eine Bank eben auch nachweisen kann und auch ermöglicht. Und auch da gibt es gerade deutliche Erleichterungen, weil auch dort, ich sage jetzt mal, die politischen Institutionen gerade noch auch Lernende sind. Ich glaube, da sind wir alle Lernende und gucken, wie können wir das überhaupt, das Thema Nachhaltigkeit, bepreisen und wie schaffen wir es wieder, Ökologie und Ökonomie auch zusammenzuführen und in die Branche. Wir haben jetzt vorher gerade erwähnt, dass das Thema Nachhaltigkeit eben eher aufgrund der Industrialisierung, aufgrund verschiedener anderer Fokuslegungen dann auch ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Wie schafft man das jetzt schon wieder, ich sage jetzt ganzheitlicher zu betrachten? Und da ist der Druck bei allen gleich. Da würde ich jetzt weder sagen, dass wir da einen Vorteil haben, noch einen Nachteil. Jetzt durch die Erleichterung müsste man schauen, wie das bei kleinen Banken dann auch vielleicht auch nochmal hilft. Wir haben uns als Sparkasse Bodensee aber gleichzeitig auch noch die Selbstverpflichtung gegeben, die Selbstverpflichtung des DSGV, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, dass wir eben auch uns noch ein bisschen engere Ziele gesetzt haben. Wo möchten wir eben besonders nachhaltig sein? Wo möchten wir auch für unsere Kunden, wo verstehen wir uns für unsere Kunden als Transformationsbegleiter, als Transformationsgestalter? Und ich glaube, das hilft uns tatsächlich, weil wir sagen, nein, damit ist nicht genug. Wir sollten noch mehr machen in vielerlei Hinsicht und haben uns dazu auch selbst verpflichtet, gerade hier für die Region auch als gutes Beispiel voranzugehen.
Jetzt muss ich einmal kurz den Übersetzer spielen. Sie hatten bitte CSRD angesprochen. Sie müssen es auch nicht ausbuchstabieren, aber einfach für die, die es nicht wissen, was ist es? Und nur ganz kurz, wie betrifft Sie das?
Ja, also die CSRD-Berichterstattung, grob zusammengefasst, bedeutet, dass es eine sehr feingliedrige Analyse und Berichterstattung ist, die einmal von den verschiedenen Umweltaspekten, aber auch von den verschiedenen Unternehmensaspekten genaue Messzahlen jetzt schon liefern soll. Also einmal über den CO2-Ausstoß, über den Stromverbrauch, über den Abfallverbrauch, über die Pendelbewegungen eines der Mitarbeitenden, über die Dienstreisen, mit welchen Gefährt sie unterwegs sind, ob sie mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind oder ob sie mit Autos unterwegs sind, ob sie mit einem Dieselhybrid oder mit einem E-Auto unterwegs sind. Und diese Feingliedrigkeit führt tatsächlich fast in ein Absurdum, bis zu 1200 Datensätzen, die da berichtet werden müssen. Wir mussten noch nicht ganz so viele berichten, weil wir von ein paar befreit worden sind. Und das soll jetzt, glaube ich, auch so in die Richtung auch fortgeführt werden, dass es vielleicht nicht 1200, sondern vielleicht erstmal nur 800 oder 600 sind. Und dass man sich dann vielleicht da eher iterativ annähert, was denn wirklich auch was bringt und was nicht. Ich glaube, das hat die Politik ein Stück weit verstanden, sowohl auf EU-Ebene als auch auf Deutschland-Ebene, und versucht, dem Ganzen auch ein bisschen entgegenzuwirken und das Ganze ein bisschen handhabbarer zu machen.
Also das heißt, wenn ich es ein bisschen zuspitze und wenn Sie jetzt jemand fragen würde, ja, was machen Sie denn als Nachhaltigkeitsmanager? Dann hätten die Leute ja vielleicht das Bild, sie sitzen da auf der Streuobstwiese, ja, und schrauben die PV-Anlage auf die Sparkasse, und in Wirklichkeit sind sie eigentlich ein Datensammler, oder? So höre ich das da raus.
Also es ist tatsächlich sicherlich ein Großteil meiner Tätigkeit, diese Daten sammeln. Einmal für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wir hatten vorher den Kompass auch. Also es geht tatsächlich sehr viel um Controlling, um Management erstmal der Zahlen, um die Erhebung der Zahlen, um erstmal zu schauen, was ist denn da eine richtig gute Datenqualität und wie können wir die dann auch verwerten und was für Maßnahmen können wir daraus auch nochmal ableiten. Das ist sicherlich eins. Und es ist sicherlich auch, ich sage jetzt mal, 50-60% meiner Tätigkeit. Und die andere ist aber eben auch, das Unternehmen von intern zu befähigen, aber eben auch mit unseren Netzwerken eben zusammen nachhaltig auch zu agieren, zusammen Nachhaltigkeit zu lernen und auch nachhaltig unterwegs zu sein. Und so sind wir eben auch im zweiten Schritt sicherlich auch in vielen Netzwerken. Netzwerk zur Mobilität sind wir zusammen, im Netzwerk mit Stadtwerken und mit kommunalnahen Unternehmen. Wie können wir dort eben auch das Thema nachhaltig weiter fortbewegen und wie schaffen wir es eben auch, die Nachhaltigkeitsziele einer Kommune zu erfüllen? Auch die haben ja ihre Ziele, bis 2040 möglichst CO2-neutral zu sein, und haben auch ihre Abbaupfade. Und was können wir eben auch dort mitwirken? Was können wir dort auch noch mit anbieten? Und genau.
Das Thema Wissen, da möchte ich mal kurz dabei bleiben, weil das ist ja tatsächlich auch ein, neben den ganzen Datenauswertungen, dass man überhaupt erstmal weiß, wo steht man denn und wie steht man vielleicht auch im Vergleich oder was man auch nachweisen muss dann von der Regulatorik. Wie machen Sie das? Also Sie machen dann, haben eine konkrete Maßnahme vor, intern, und wie geht's dann weiter?
Wenn wir zum Beispiel das Thema Energieaudits nehmen. Bei dem Thema Energieaudits das liegt beim Thema Objektmanagement, und das hat uns relativ zeitnah einbezogen bei bestimmten Maßnahmen, weil es sowohl ein eigenes Thema ist, die Energieeffizienz auch zu verbessern, tatsächlich Energieeinsparungen zu setzen, da wo es möglich ist, auf neue Leuchtmittel zum Beispiel zu switchen. Und dort wurden wir mit einbezogen, um zu sagen, nehmen wir jetzt neue Leuchtmittel, nehmen wir noch die alten, ist es nachhaltiger oder nicht? Aber wenn wir auf Dauer schauen, was innerhalb von einem Jahr an CO2 ausgeblasen wird, macht es vielleicht schon Sinn, jetzt schon umzutauschen. Und da haben wir einmal den Energieauditor oder den Energiebeauftragten mit eingeladen bei uns in die Nachhaltigkeitsbotschafter-Treffen. Die Nachhaltigkeitsbotschafter sind ein Gremium von Freiwilligen jeder Fachabteilung, die, mit dem wir uns alle 2 Monate circa beraten und eben auch aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit gemeinsam besprechen, dass die einmal ihre Themen aus ihren Fachabteilungen mit reinbringen, wo die eben Bedarfe haben, wo sie Ideen haben, Innovationsideen, Verbesserungsideen, aber wir eben auch aktuelle neue Regulatoriken kommunizieren, informieren, wie wir mit den Themen umgehen. Oder auch darüber hinaus unser soziales Engagement vielleicht auch nochmal mit kundtun und auch mit animieren, dass die eben auch, ich sag mal, ein Verstärker sind innerhalb des Unternehmens. Und dort sensibilisieren wir eben auch, was macht ein Energieauditbeauftragter, warum setzen wir jetzt gerade diese Energieauditmaßnahme so um und was bringt sie uns eben auch langfristig als Unternehmen? Und somit gelingt es uns, glaube ich, einen ganz guten Weg zu finden, Themen jetzt nicht zu hoch zu halten, aber doch intensiv ins Unternehmen reinzutragen.
Ja, das ist sogar was wir tatsächlich auch machen, also was uns beide verbindet. Wir haben auch schon eine Energieaudit gemacht und uns da zertifizieren lassen und auch so dieses Thema Leuchtmittel. Und natürlich ist es immer am schönsten, wenn man dann auch noch spart. Ja, es kostet erstmal was, aber über die steigenden Strompreise hat man dann die Investition natürlich auch wieder drin. Bekommen Sie dann so aus dem Haus auch ab und zu mal Ideen, dass mal jemand an Sie rankommt, vielleicht sogar von den Nachhaltigkeitsbotschaftern, und sagt, können wir nicht mal Thema XY bespielen? Oder ist es eher so, dass man dann aus den verschiedenen Daten oder vielleicht aus der Nachhaltigkeitsstrategie die verschiedenen Maßnahmen abgeleitet hat und dann sagt, so, wir sind da jetzt erstmal mit den Maßnahmen schon ganz gut aufgestellt und arbeiten die dann ab?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten gerade letzte Woche unseren Nachhaltigkeitsbotschaftertreffen und da kamen auch wieder Ideen. Also ja, wir haben einmal im Jahr beispielsweise unsere Social Volunteering Aktion. Da haben wir im ersten Jahr einen Seeputzer gehabt. Im zweiten Jahr hatten wir eine Apfelernte, wo auch auf den Ideen von den ein oder anderen Nachhaltigkeitsbotschafter gefußt hat. Aber jetzt waren wir beispielsweise in unserem Einzugsgebiet letztes Jahr in Altersheimen. Wir waren nur in einem Altersheim, aber das hatte andere Gründe. Wir waren aber in dem Altersheim und das war auch, trägt auch zum Thema I, S und G, also gerade zum sozialen Bereich eben dann auch nochmal mit bei und auch dient auch der Nachhaltigkeit. Und daher sind diese Ideen tatsächlich meistens Ideen von den Nachhaltigkeitsbotschaftern und ich glaube auch nur so, wenn wir diese mit einbeziehen, wächst auch das Verständnis für Nachhaltigkeit und wächst und verfestigt sich auch die nachhaltige DNA bei uns in der Sparkasse.
Wir haben gerade ESG gesagt, das sind ja drei Dimensionen, die da mit reinspielen. Wollen Sie vielleicht noch kurz erläutern, was das bedeutet, damit wir auch vielleicht so ein bisschen nochmal definieren? Nachhaltigkeit ist ja auch so immer ein bisschen ein vager Begriff, wie Sie das in der Sparkasse auch definieren, was da alles mit reinspielt. Sie haben es jetzt so implizit immer schon bei den Beispielen angedeutet, aber nur einmal, damit diese Buchstaben tauchen oft auf, ne? Und dass man einmal, wenn man das nicht weiß, vielleicht erläutert bekommt, wenn man den nächsten Fonds kaufen will, wo das drinsteht, was das ist.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja eben das I, S und G. Das I steht für Environmental, das S für Social und das G für Government oder Governmental. Und dort gibt es sowohl in unseren Bestrebungen im Bereich der Nachhaltigkeit eben die verschiedenen Aspekte, wo wir sagen, was machen wir im Bereich der Region, was machen wir im Bereich der Branche und der Unternehmen. Da versuchen wir immer auch wieder diesen Bezug auf diese drei Themen zu ermitteln. Und das ist beispielsweise auch in der Wesentlichkeitsanalyse diese drei Faktoren, die eben unterschiedliche Einflüsse haben, diese zu steuern. Also beispielsweise durch unsere Gebäude nehmen wir natürlich einen großen Einfluss auf die Umwelt, also auf das Thema E. Und durch vielleicht versiegelte Flächen nehmen wir auch einen sehr großen Einfluss drauf und müssen vielleicht dann überlegen, wie gehen wir da in Zukunft um? Können wir in manchen Punkten vielleicht auch entsiegeln und tatsächlich wieder begrünen? Können wir in manchen Punkten vielleicht aber auch für Umweltrisiken eben auch entgegenwirken und dort auch irgendwelche Maßnahmen treffen, indem ein neues Auffangbecken für Regenwasser oder sowas gesorgt wird und das wird es vielleicht aber auch gut begrünen. Das ist so das eine. Im Social ist es natürlich auch im Bereich der Wesentlichkeitsanalyse, was betrifft uns als Unternehmen auch nochmal, wie sind wir gerade demografisch aufgestellt, wie sind unsere Kunden auch aufgestellt und wie greifen wir auch hier das Thema Nachhaltigkeit dort auch auf, welche Maßnahmen müssen wir dort setzen, um auch als Unternehmen langfristig zu bestehen. Aber auch das Thema Governmental, wie ist unsere Strategie, unser Vorstand auch ausgerichtet? Ist es nur ein regulatorisches Thema oder ist es eine Herzensangelegenheit? Und ich habe es ja vorher schon erwähnt mit unserer Vision und Mission, dass uns das tatsächlich auch darüber hinaus wichtig ist, dass wir uns da auch selbst verpflichtet haben. Und das fließt alles ein Stück weit auch in der Wesentlichkeitsanalyse auch nochmal zusammen, sodass wir daraus dann auch Maßnahmen ableiten, wo können wir uns eben dann auch langfristig verbessern. Sie haben ein anderes Thema angesprochen, das I, S und G bei Anlagen. Auch das ist ja ein Thema. Also wenn ich jetzt nachhaltige Anlagen setze, ich bin jetzt kein Bankkaufmann, von daher kann ich da jetzt nicht ganz so viel sagen, aber auch die geben natürlich einen Hinweis, wie eine Anlage auch nochmal bestückt ist und somit sind sie vielleicht stärker im Bereich E, im Bereich S oder im Bereich G, im besten natürlich in allen. Aber ich glaube, da sollten sich dann die Hörer und Hörer dann lieber nochmal beraten lassen von den jeweiligen Bankberatern, da sind die ein bisschen firmer nochmal. Ja.
Genau, also das ist dann ein anderes Thema, da können wir auch diese Tausenden von Fonds, die dieses Thema abdecken, glaube ich, mit unserer Expertise jedenfalls heute nicht abdecken. Sie hatten einen Begriff angesprochen und den auch schon mit Beispielen erläutert, der so einen Einblick in die große Welt der Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt, und zwar das Thema Wesentlichkeitsanalyse. Ohne da jetzt auch zu technisch werden zu wollen, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erläutern. Das ist ja was auch für Sie vorgeschrieben ist, für die Banken. Was heißt es denn konkret oder was ist der Hintergrund dieser Wesentlichkeitsanalyse? Warum hat man gesagt, die einzelnen Banken sollen sowas nachweisen?
Ich meine, es gibt auf unterschiedlichen Ebenen Wesentlichkeitsanalysen. Das gab es auch schon immer bei einer Bank. Im Bereich Nachhaltigkeit war das jetzt letztes Jahr ein neues aufkommendes Thema. Die Frage auch da wieder mit Hinblick auf die Regulatorik ist natürlich, bleibt es den kleinen Kreditinstituten dann auch weiterhin vorgeschrieben, dass sie das setzen sollen. Aber auch unabhängig davon hilft es natürlich immer wieder, anhand von der Wesentlichkeitsanalyse zu schauen, wo sehen wir Gefahren, wo sehen wir auch nochmal Chancen, uns weiterzuentwickeln und was sind, und das anhand von sehr neutralen und gesetzten Standards und Aspekten. Eben, ich hatte vorher gerade das Thema der Extremwetterereignisse gesetzt. Und die Frage ist natürlich, ist das einmal für uns selber im Geschäftsbetrieb, also in unseren Gebäuden, in unserer Infrastruktur, stellt es einmal eine Gefahr dar? Sind es Risikotreiber, wo wir zunehmend im Auge behalten müssen? Haben wir alle unsere Gebäude nah am Wasser, direkt am Ufer, und steigt das Wasser oder sinkt das Wasser immer mehr? Und müssen wir da eben irgendwelche Maßnahmen setzen, um dieses Risiko zu minimieren? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, welche Maßnahmen haben Einfluss? Einmal, also welche haben wir selber Einfluss? Welche können wir beeinflussen? Und welche haben Einfluss auf unser Handeln? Und da betrifft es genauso auch unsere Produktwelt. Und auch da müssen wir unsere Risikotreiber, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, im Bereich der Risikoerhebung und Ermittlung eben auch mit berücksichtigen. Und dieses Instrument hilft dabei, eben zu sagen, sich auf die wesentlichen Themen zu konzentrieren. Natürlich kann man bei allen Themen ansetzen und alles ist irgendwo wichtig. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt erstmal, einen Fokus zu setzen, Prioritäten zu setzen und anhand der gesetzten Prioritäten dann auch erstmal zu beginnen. Und ja.
Genau, also gar nicht so einfach, ne, dann sozusagen absolut, auch zu konkreten Maßnahmen zu kommen. Und wenn wir nochmal so die verschiedenen, wir haben jetzt die Kundenperspektive gehabt, die Regulatorik gehabt, und jetzt haben wir ja vielleicht auch nochmal als Besonderheit einer Sparkasse im Vergleich zu einer anderen Bank das Modell, dass sie ja einen Verwaltungsrat haben, auch mit zum Teil kommunalen Vertretern, die sozusagen auch die Strategie mitgestalten und vorgeben. Ist denn da das Thema Nachhaltigkeit auch irgendwie präsent oder beziehungsweise gibt es da irgendwie Hinweise, dass dann, da sitzen ja zum Beispiel Gemeinderäte oder Oberbürgermeister und Bürgermeister mit am Tisch, dass die sagen, sie hatten es ja schon so ein bisschen gestreift, jawohl, wir haben jetzt auch ein eigenes Klimaziel, bitte, liebe Sparkasse, helft uns doch dabei in der Umsetzung, oder dass sozusagen da auch nochmal ein konkreter Austausch ist zu dem Thema Nachhaltigkeit, wo sie auch nochmal so Input bekommen oder vielleicht auch andererseits von ihrer Seite vom Vorstand aus unter diesem Motto zusammen nachhaltig vielleicht auch ein Austausch mit den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern stattfindet.
Absolut. Der Verwaltungsrat ist da ein sehr wichtiges Instrument. So wurde zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichterstattung, der Nachhaltigkeitsbericht auch dort nochmal mit vorgestellt und auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die eines von uns 8 Teilstrategien sind, wurde auch dort vorgestellt und auch die daran abgeleiteten Maßnahmen auch nochmal gemeinsam besprochen. Also von daher ist es ein sehr wichtiges Gremium, dort gemeinsam draufzuschauen und auch abzustimmen. Und dadurch, dass eben sehr viele kommunale Vertreter eben dort mit dabei sind, hilft es natürlich sehr, eben gemeinsame Ausrichtung zu schaffen zwischen kommunalen Interessen und denen von uns als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut.
Wir haben es noch nicht verraten, aber es passt vielleicht gerade ganz gut. Was ist denn so Ihr Geschäftsgebiet? Bodensee ist ja relativ groß. Vielleicht ganz kurz, jetzt nicht jede einzelne Kommune, aber was ist so ungefähr Ihr Geschäftsgebiet?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt 3 Sparkassen hier in der Region. Von daher kann man da auch schnell mal die Sparkasse verwechseln. Es gibt einmal die Sparkasse Bodensee. Es gibt auch noch die Sparkasse Hegau-Bodensee oder Bodensee-Schwaben. Und unsere Sparkasse Bodensee beginnt in Meckenbeuren und Tettnang, geht runter bis ans Bodenseeufer nach Tettnang, von dort von Kressborn bis nach Überlingen und auf der anderen Seeseite auch nochmal in Konstanz geht es dann auch nochmal weiter. Genau.
Sehr gut, dann haben wir das auch noch mit erledigt, weil Bodensee natürlich, also zum Beispiel der Bayerische Bodensee eben nicht dabei ist, ne? Könnte man ja denken. Also ich überlege jetzt so gerade, ich glaube, wir haben das meiste eigentlich schon angesprochen, ne? Ich glaube, was man so als Zwischenfazit schon mal festhalten kann, es ist gar nicht so einfach, ja, wie das immer so ist mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es ist auch sicher ein Prozess, wie man eine Bank nachhaltig bekommt, ne? Also so die Frage ist ja auch, wann ist denn eine Bank überhaupt nachhaltig, ja? Sozusagen, Das wäre vielleicht auch noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sie beantworten können, aber so ein bisschen in die Richtung, ist denn eine Bank überhaupt irgendwann nachhaltig oder geht es da immer irgendwie weiter und es kommt immer irgendwie nochmal vielleicht ein Projekt dazu oder es kommt vielleicht nochmal ein nachhaltiges Produkt dazu? Wie würden Sie das sehen? Sind Sie mit Ihrer Arbeit überhaupt irgendwann fertig?
Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass aus meiner Sicht das Thema Nachhaltigkeit kein neues Thema, sondern ein immerwährendes Thema ist und das eigentlich ein Grundthema ist und ein Grundsatz eigentlich jeder Unternehmung sein sollte und auch ein Grundsatz des Bestehens der Menschlichkeit sein sollte. Und wenn man jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, was es in den letzten 10 Jahren gemacht hat, was das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, das Thema Taxonomie gebracht hat, ist es natürlich ein sich sehr verändertes Thema. Ich sehe das Thema tatsächlich also im Fluss, weil wir versuchen jetzt tatsächlich ein Thema, welches aus dem Fokus geraten ist, jetzt wieder, ich sag jetzt mal einmal, zu berechnen, zu greifen und wieder ganzheitlich in eine ausdifferenzierte Welt auch wieder reinzubringen und eben in die verschiedenen Teilaspekte einer Gesellschaft auch wieder zu fundieren. Es passiert gerade momentan im kirchlichen Bereich, im politischen Bereich, im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich. Und von daher ist es, glaube ich, aus meiner Sicht kein endendes Thema, wann wir irgendwann mal nachhaltig sind oder nicht. Ich glaube, wir sind schon nachhaltig. Da bin ich tief fest davon überzeugt, dass wir schon eine nachhaltige Bank sind. In vielen Punkten müssen wir es aber auch noch lernen. Wir müssen es für uns lernen. Wir können dabei aber auch sehr viel von unseren Kunden lernen. Auch das haben wir schon. Und wir können aber auch sehr viel gemeinsam lernen. Deswegen ist unser Ansatz ja das Thema zusammen nachhaltig. Nur zusammen können wir es auch nochmal schaffen. Wir setzen gerade sehr viele Möglichkeiten um schon in unseren Produkten. Wir müssen aber auch uns selber an der Nase packen und sagen, wo schaffen wir denn auch? Wie gehen wir mit unseren Gebäuden um? Wenn wir umbauen, wenn wir zurückbauen, wenn wir neu bauen. Also von daher auch dort müssen wir für uns auch immer wieder anhand der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse uns wieder ausrichten und sagen, was können wir da neu setzen? Und ich glaube, gerade wenn man jetzt so schaut durch diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, was nichts anderes ist wie so eine Art zweite Steuererklärung, helfen oder versuchen wir natürlich irgendwie das Thema Nachhaltigkeit auch zu bepreisen in unserem bisherigen Bepreisungssystem. Und wenn wir schauen, wie wir aktuell mit Begriffen wie dem ökologischen Fußabdruck, Treibhausgasbilanz, CO2-Kompensationen in den aktuellen Medien umgehen, dann sind es natürlich Begriffe, mit denen Unternehmen, öffentliche Institute, aber eben auch jeder private Bürger im Alltag erstmal konfrontiert ist, da erstmal sich eine Meinung bilden muss und sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen muss. Und genauso müssen auch wir das. Und ich glaube aber, dadurch, dass wir dem Thema Nachhaltigkeit eben auch versuchen, einen Preis und Wert zu geben und das eben in Form von CO2-Bepreisung, in Form von Nachhaltigkeitsberichten, in Form von der Berücksichtigung von Risiken wie Extremwetterereignissen und die Gefahr davon, wie das in Zukunft versichert werden kann. In dem Moment steigt auch die Ausrichtung von Unternehmen und da nehme ich jetzt einfach mal auch die Kreditinstitute mit dazu, dass eben wir auch dort uns immer weiter in Zukunft auch nachhaltiger aufstellen, weil wir eben es auch versuchen, erstmal besser zu verstehen. Ja.
Wenn Sie sich was träumen dürften und wir setzen Sie in einen klimaneutralen Zeppelin, Sie gucken von oben auf die Region, ja, und dürften sich so wünschen, dieses Thema so zusammen nachhaltig und man arbeitet zusammen an dem Thema Nachhaltigkeit und da entsteht schon einiges und mich würde einfach interessieren, wenn Sie sich das so wünschen dürften, ja, und von oben auf die Region raufgucken, wie sie idealerweise sein könnte, wenn alle an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten. Wie würde das aussehen?
Also einen Endzustand kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, aber einen Zustand, wie ich gerne an die Themen herangehen würde und wie da so die Bearbeitungssituation wäre und wie sie für mich am besten wäre. Ich glaube, da uns gemeinsam als Sozialraum zu verstehen und da tatsächlich einen sozialraumorientierten Ansatz zu finden, um eben mit den Partnern, und da sehe ich sowohl Kunden als auch Partner, Stakeholder als auch Shareholder, gemeinsam eben die Themen anzugehen, gemeinsam zu schauen, was macht jetzt hier auch wirklich Sinn, was können wir hier jetzt auch finanzieren, was bringt einen, ich sag jetzt mal, einen schnellen Effekt, was einen langfristigen, wo brauchen wir vielleicht auch länger Zeit, um uns umzurüsten. Wenn man natürlich hier schaut, in die Bodenseeregion haben wir natürlich auch sehr viele industrielle Partner und Unternehmen, die natürlich auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber auch dort ist natürlich im Bereich deren Infrastruktur auch sehr schnell und sehr viel möglich. Zusammen mit Stadtwerken das Thema Nahwärme und Fernwärme eben auch anzugehen, mit der Universität, mit anderen sozialen Einrichtungen eben auch zu schauen, wie kann man das Thema eben auch voranbewegen. Es ist kein Thema, welches alleine bearbeitet wird, wo wir uns jetzt auch alleine komplett als Alleinreiter irgendwo voranstellen sollen als Sparkasse, sondern tatsächlich gemeinsam. Ja.
Also wieder zusammen nachhaltig. Genau so verstehen wir unsere Rolle auch in der Universität. Ja, wir können auch nicht nur auf uns gucken, sondern machen unsere Projekte dann auch gerne mit Partnern zusammen. Mit Blick auf die Zeit und auf, dass es, glaube ich, so eigentlich eine gute Abrundung schon ist, wollte ich Sie fragen, haben Sie noch was auf dem Herzen oder sollen wir es dabei bewenden lassen?
Ein was hätte ich tatsächlich. Das ist ein sehr guter Punkt. Und zwar, wenn die Hörer und Hörer jetzt da auch nochmal irgendwo gecatcht sind von irgendeinem Thema und sagen, Mensch, da haben wir irgendwo eine Idee. Sei es im Bereich von einem Projekt, sei es im Bereich von einer Art Sponsoring, sei es im Bereich aber auch von einem Startup, weil ich gerade irgendeine tolle Idee habe. Oder sei es von anderen finanziellen Themen. Wir hatten vorher über die ESG, über die Anlagenfonds oder so besprochen. Zögern Sie nicht, gehen Sie bei uns gerne auf unsere Kollegen auch nochmal zu. Sie können mich auch gerne sonst anschreiben, wenn Sie die ein oder andere Frage haben. Zögern Sie nicht, auf mich zuzugehen, zögern Sie nicht, auf die Kollegen zuzugehen in den Filialen vor Ort und fragen Sie da auch nochmal. Wir sehen das als Aufgabe, dass wir tatsächlich auch Transformationsbegleiter und Gestalter sind und das möchten wir möglichst noch viele hundert Jahre machen und deswegen kommen Sie gerne auf uns zu.
Ja, dann hoffe ich, dass das tatsächlich fleißig genutzt wird, damit wir ganz viele spannende Startups oder Nachhaltigkeitsprojekte, die vielleicht noch nicht genügend Kapital haben in der Region, wachsen sehen.
Absolut.
Und ich glaube, das ist dann auch ein gutes Schlusswort. Mir bleibt nur zu sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Lehmann, dass Sie da waren.
Danke Ihnen, Herr Sennekamp.
Wir haben noch in den Shownotes verlinkt einen Hinweis auf unsere Nachhaltigkeitsseite und auf einen Newsletter, den wir zum Thema Nachhaltigkeit alle 2-3 Monate herausbringen. Und dann darf ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und Ihnen noch einen schönen Ausklang wünschen. Und das war's. Danke.
Tschüss.
Das war einer der Sustainability Talks an der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über das Thema Nachhaltigkeit bei uns erfahren? Dann schauen Sie doch mal vorbei unter www.zu.de/Nachhaltigkeit. Dort finden Sie auch unseren Nachhaltigkeitsbericht und die Anmeldung zu unserem Nachhaltigkeits-Newsletter.